Dann können die Kinder jetzt in die Kinderstunde, Sonntagsschule. Jetzt habe ich vom Hausgeist eine neue Uhr geschenkt bekommen, jetzt habe ich sie nicht dran. Und jetzt ist die Uhr hier verschwunden. Ja, wäre gar nicht schlecht. Okay, ich möchte euch bitten, dass wir nochmal aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, ich möchte Danke sagen, dass wir uns jetzt 3 Tage hintereinander treffen dürfen, um dir die Ehre zu geben. Und ich möchte dich bitten, dass es wirklich etwas ist zum Preise deiner Herrlichkeit. Dass es nicht lästige Pflichterfüllung ist bei uns, Herr, sondern dass wir im Herzen das drin haben, dass es Weihnachten wurde, dass du Mensch geworden bist, für uns ans Kreuz gingst, so dass wir hier Gemeinschaft haben können miteinander. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns segnest, dass wir nochmal Konzentration haben, um auf dein Wort zu hören. Schenkst du auch den Kindern, Herr, dass du uns zurüstest und die Augen öffnest für deine Wahrheiten. Amen. Wenn wir uns reihum die Ansprachen an Weihnachten in den Kirchen oder auch in politischen Veranstaltungen oder weltlichen anhören, dann geht es immer wieder zentral auch um das eine Thema, nämlich, dass wir uns Menschen doch gegenseitig annehmen sollen. Die Alten, die Jungen und die Jungen, die Alten und die Christen, die Mohammedaner und die Mohammedaner, die Christen. Und dass wir annehmen sollen die Ausgestoßenen, die Benachteiligten und die Hungrigen und so weiter. Und dann heißt es oft, wir sitzen doch alle im gleichen Boot. Und deshalb müssen wir uns auch näher kommen, uns gegenseitig annehmen und lernen, miteinander zu leben. Das Neue Testament sagt uns, wenn es ein Anschauungsobjekt für gegenseitige Annahme gibt, dann ist es die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde soll ein Anschauungsobjekt auf der Erde sein für Einheit und für ein vorbildliches Miteinander in dieser Welt. Und darum geht es zum Beispiel in Römer 14 und Kapitel 15. Schlagen wir diese beiden Kapitel mal auf, das ist auf unseren Bibeln die Seite 1188. Römer 14 und 15. In Römer 14, Vers 1 heißt es, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. In Kapitel 15, Vers 1 heißt es, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen. In Kapitel 15, Vers 7, der Vers fängt so an, darum nehmt einander an. Und wenn in einem Vers es heißt, darum nehmt einander an, dann frage ich sofort, warum? Warum sollen wir in der Gemeinde einander annehmen? Und die Antwort geben die 2 Verse davor, Vers 5 und 6. Da heißt es, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit, also warum? Damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Wir sollen einander annehmen, damit wir gemeinsam in Einmütigkeit Gott loben. Das ist der biblische Hauptgrund, warum wir uns als Brüder und Schwestern annehmen sollen. Gegenseitige Annahme mit dem Ziel zur Ehre Gottes. Aber wie sollen wir annehmen? Wie soll das gehen? Und auf diese Frage geht Paulus in den nachfolgenden Versen ein. Warum, sagt er vorher, und wie das gehen soll, sagt er nachher. Und in Vers 7 sagt er, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Das Vorbild Christi soll uns motivieren zu gegenseitiger Annahme. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Und jetzt lese ich die Verse weiter, weil Paulus möchte es noch mehr begründen und gibt Beispiele. Ab Vers 7. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen, dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen. Wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Und auf ihn werden die Heiden hoffen. In diesem Text spricht Paulus zwei sehr unterschiedliche Gruppen an, die Heiden und die Juden. Die Juden werden hier bezeichnet als die aus der Beschneidung, die Beschneidung. Aber es ist Israel damit gemeint. In Vers 8 heißt es, dass Jesus um der Wahrhaftigkeit willen ein Diener für Israel wurde. In Vers 9 heißt es, dass die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit Gottes willen. Um der Wahrhaftigkeit willen und um der Barmherzigkeit willen. Und es geht um die Frage, wie sollen wir einander annehmen? Die Antwort ist, so wie Christus uns angenommen hat. Die weitere Frage ist, wie hat uns Christus angenommen? Die Antwort, Christus nimmt uns an, indem er der Wahrheit treu bleibt und indem er barmherzig ist. Indem er der Wahrheit treu bleibt und indem er barmherzig ist. Das heißt, Jesus ist ein Diener der Wahrheit geworden. Vers 8, ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener für Israel geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Und noch ein Zusatz, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Wann ist Jesus Christus ein Diener für Israel geworden? Das geschah an Weihnachten. Bei seiner Geburt in Bethlehem in einem kleinen israelitischen Nest. Und vieles, was Jesus als Diener an seinem Volk tun wird, was danach kommt nach seiner Geburt, das ist über Jahrhunderte hinweg schon verheißen in den Schriften des Alten Testaments. Und diese Verheißungen, die stehen in dem ersten Teil der Bibel. Und das Alte Testament war zunächst einmal ein Buch nur für die Juden, gar nicht für uns. Und Jesus hat sich um der Wahrhaftigkeit Gottes willen ganz an dieses alttestamentliche Wort gebunden. In Matthäus 15, da lesen wir, dass eine kanaanäische Frau zu Jesus kommt und sie hat eine Bitte an Jesus. Und Jesus sagt, ich bin nur zu den verlorenen Kindern, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Ich bin ein Diener der Beschneidung geworden. Jesus hatte sein Land, und das ist ein kleines Land, gell, maximal 100 Kilometer breit und 400 Kilometer lang, nicht größer wie Bayern, er hat sein Leben lang dieses Land nicht verlassen. Außer nach seiner Geburt, als sie nach Ägypten fliehen mussten. Viele Juden waren seinerzeit weit gereist. Die waren in Rom und in Babylonien und sonst irgendwo. Aber Jesus hielt sich an die Bedingungen des Alten Testaments. Er war ein Diener für Israel. Jesus wurde ein Kind jüdischer Eltern und er war ein Diener für die Juden, wie es die Schrift verheißen hatte. Und wenn es vom Zusammenhang her in Römer 14 bis 15 darum geht, wie wir uns als Gemeinde Jesu gegenseitig annehmen sollen, dann auf der gleichen Grundlage, nämlich, dass wir uns an die Bedingungen des Wortes Gottes halten. Und deshalb lassen mich die meisten ökumenischen Aufrufe an Weihnachten, die lassen mich kalt. Wenn dann gesagt wird, du musst auch den Moslem als deinen Bruder annehmen. Dann muss ich sagen, ich kann den Moslem nicht als meinen Glaubensbruder annehmen. Auch wenn er irgendwo an einen Gott glaubt, weil er nicht die gleiche Glaubensgrundlage hat und nicht das gleiche Wort hat. Und ich nehme aber den Moslem an als einen Menschen, wie jeden meiner anderen Nachbarn auch. Nämlich als einen Menschen, den ich versuchen möchte, zu Jesus zu führen. Und ich kann auch keinen Dalai Lama gleichberechtigt neben Jesus Christus stellen. Weil die Bibel sagt, dass nur Jesus der Sohn Gottes ist und nur er retten kann. Es ist kein anderes, in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, außer in dem wir sollen gerettet werden, in Christus Jesus. Die Einheit, die Gott will, ist die, dass wir uns miteinander dem Herrn Jesus unterordnen und seinem Wort unterordnen. Und das ist die Grundlage, miteinander Gott zu loben. Das ist das Erste. Jesus ist ein Diener, als Diener der Wahrheit gekommen. Er handelt auf der Grundlage des Wortes Gottes. Das Zweite, was wir hier in diesem Text sehen, Jesus hat alle im Blickfeld. Nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden, er hat alle im Blickfeld. In Vers 8 heißt es, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, in Vers 9 heißt es, um der Barmherzigkeit willen. Und die Barmherzigkeit hat immer alle Menschen im Blick. Ganz egal, wer er ist und woher er kommt. Die Barmherzigkeit grenzt niemals aus. Und deswegen kommt mit der Geburt Jesu das Heil auch zu den Heiden. Jesus war zwar ein Diener für Israel, aber er hatte von vornherein alle Menschen im Blickfeld. Und damit das ganz deutlich wird, untermauert es Paulus jetzt mit 4 Zitaten aus dem Alten Testament. Und er sagt in Vers 9 bis 12, dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Es sind 4 Stellen aus allen 3 Büchern des Alten Testaments. Die Juden haben die 3 Bücher eingeteilt in Weisheits, in das Gesetz, die 5 Bücher Mose, die Weisheitsliteratur, Psalmen und die Propheten. Und alle 4 Zitate sind aus diesen 3 Büchern. Und Paulus möchte sagen, das ganze Alte Testament spricht davon, dass die Heiden Gott loben sollen. In Vers 12 wird Jesus beschrieben als die Wurzel Isais. Wer war Isai? Es war der Vater von König David. Und die Parallelstelle dazu, zu diesem Vers, steht im Propheten Jesaja. Schlagen wir mal auf Seite 732. Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling wird hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Wenn wir das hier so lesen, dann könnte man sich die Frage stellen, wer ist gemeint mit dem Spross aus dem Stumpf Isais? Da denkt man sofort, das wird bestimmt sein Sohn der David sein. Aber das schreibt Jesaja 300 Jahre, nachdem David schon gestorben war. Und er sagt, aus dem Stumpf Isais wird noch einer kommen. Also kann es nicht David sein. Da wird noch einer kommen, der ist noch nicht da, sagt Jesaja. Und es wird mit ihm so sein, dass er ganz klein erst einmal anfangen wird. Das ist wie ein Spross, der aus einem abgeschnittenen Baumstumpf hervorsprießt. Sieht man fast kaum. Aber dann geht die Verheißung über diesen Spross noch weiter. Und das lesen wir in Vers 11. Und dort heißt es, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schössling wird Vers 10, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Das heißt, alle Nationen werden nach dieser herrlichen Person Ausschau halten. Er wird als Banner dastehen für alle Völker. Vorher war er ganz unscheinbar, aber dann wird er dastehen als Stamm. Bei seinem ersten Erscheinen auf Erden war Jesus unscheinbar und klein, ein Spross, und diesen Spross hat man nur in Israel gesehen. Aber das zweite Mal, wenn Jesus wiederkommt, da wird er ein Stamm sein, ein Banner, das aufgerichtet wird unter allen Nationen auf der Erde. In Offenbarung 22, Vers 16, im letzten Kapitel der Bibel, da stellt Jesus sich vor und er sagt: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Das sagt Jesus hier von sich selber. Er sagt: Ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Die Wurzel spricht davon, dass Jesus schon vor David war. Und der Spross spricht davon, dass Jesus nach David kommt. In seiner Eigenschaft als Gott war Jesus schon vor David, er war sogar sein Schöpfer. Und in seiner Eigenschaft als Mensch war Jesus der Spross, er war ein Nachkomme von David. Er ist beides. Jesus war von Ewigkeit her, aber an Weihnachten reiht er sich ein in den Stammbaum der Menschen. Und damit ist er Gott und Mensch. Er ist ein Jude von Juden, hat einen jüdischen Stammbaum, aber er bleibt nicht bei den Juden stehen. Den Spross, den sah man nur in Israel, aber Jesus bezeichnet sich dann auch noch als leuchtender Morgenstern, und den leuchtenden Morgenstern, der ist sichtbar für alle. Und so heißt es dann im folgenden Vers in Offenbarung 17: Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, rein aus Erbarmen. Gnade. Jetzt möchte ich noch gehen zum Geschlechtsregister von Jesus, wie es Matthäus beschreibt, wie er die Weihnachtsgeschichte einleitet, in Matthäus Kapitel 1, Seite 991, Matthäus 1. Matthäus fängt so an: Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids. Gleich am Anfang des Stammbaums betont Matthäus, dass Jesus ein Diener für Israel ist. Er ist der Sohn Davids. Er kommt von Israel, vom Stamm Juda. Um der Wahrhaftigkeit willen, weil Jesus sich an die Bedingungen des Alten Testaments hält. Gott hält sich dran. Aber lesen wir mal weiter in diesem Stammbaum. Ich lese nur mal die ersten 6 Verse. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David, der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Was wir hier bemerken in den ersten 6 Versen: Da stecken 4 Frauen drin. Und das war für Juden damals absolut provokativ. In der Antike hatte eine Frau in einem Geschlechtsregister nichts zu suchen. Und jetzt scheint der Matthäus zu provozieren und nimmt 4 Frauen ins Geschlechtsregister auf. Und noch viel provokativer wird es, wenn wir uns diese Frauen näher anschauen. Wer ist die erste Frau? Die erste Frau ist Tamar, und Tamar war eine Heidin. Und als Jakob mit seinen 12 Söhnen im fremden Land Kanaan lebte, da war der Sohn von Juda, er hieß Er, und der nahm sich eine Frau von den Kanaanitern, obwohl das in Gottes Augen nicht recht war. Und er nimmt sich die Tamar zur Frau. Und dann heißt es, aber der Er war böse. Weiß nicht warum. Aber Gott tötet ihn, weil er böse war. Und jetzt gibt Juda seine Schwiegertochter, die Tamar, seinem Bruder praktisch, dem zweiten Sohn, dem Onan. Und Onan nimmt sie zur Frau und sollte jetzt dafür sorgen, dass die Tamar Nachkommen bekommt. Aber der Onan wollte das nicht. Und er ließ es zu keinem rechten Geschlechtsverkehr kommen. Das heißt, der Onan ließ seinen Samen auf die Erde fallen. Aus dem Grund, damit die Tamar keine Nachkommen bekommt. Und so starb auch Onan. Und jetzt wollte der Juda die Tamar einfach bei sich behalten und sagen, Mensch, das ist ihr Los, sie bleibt Witwe in Ewigkeit. Und die Tamar merkt, ich habe keine Nachkommen. Und sie verkleidet sich als eine Hure, setzt sich an die Straße und wartet, bis ihr Schwiegervater Juda vorbeikommt. Sie hat einen Schleier vor und sie geht mit ihrem Schwiegervater ins Bett, sie schlafen miteinander und sie bekommt einen Nachkommen, den Peres. Und der Peres steht hier in diesem Stammbaum. Sie war eine Heidin, sie trieben Unzucht, sie hat vorgetäuscht, wenn auch die Hauptschuld bei den Männern lag hier. Die zweite Frau ist Rahab. Und Rahab war ebenfalls eine Heidin und sie war eine Hure. Die dritte Frau ist Ruth. Die Ruth war eine Heidin. Und sie stammte vom Volk der Moabiter. Und dieses Volk ist durch Inzucht entstanden. Nämlich als Lot aus Sodom floh, hatte nur noch zwei Töchter. Und seine zwei Töchter machten den Lot betrunken, weil sie nachkommen wollten. Sie gingen zu ihrem betrunkenen Vater ins Bett und bekamen so Nachkommen. Die Moabiter waren bei den Juden verachtet. Diese Ruth, die Moabiterin, steht im Stammbaum von Jesus. Und die vierte Frau ist Bathseba, die Frau von Uriah, einem Heiden. Und wahrscheinlich war die Bathseba auch eine Heidin. Sie badet auf dem Dach ihres Hauses und provoziert, ich gehe mal davon aus, absichtlich, den König David. Der König David lässt sie holen, begeht mit ihr Ehebruch und sie bekommen einen Sohn. Wow, das sind vier Frauen im Stammbaum Jesu, im Stammbaum der Könige aller Könige. Und die Geschlechterlinie des Messias, und wir könnten uns die Männer jetzt auch noch anschauen, die sind auch nicht besser. Die Geschlechterlinie des Königs ist voll mit Unzucht, mit Ehebruch, mit Lüge und mit Götzendienst. Warum macht der Apostel Matthäus sowas? Will er die Juden reizen? Will er den Stammbaum Jesu absichtlich schlecht machen? Ich denke, dass Matthäus bewusst diesen Stammbaum schrieb, um einerseits die selbstgerechte Arroganz der jüdischen Führer bloßzustellen und zum anderen, weil gerade durch diese vier Frauen Gottes grenzenlose Barmherzigkeit sichtbar wird. Denn Gott hat all diese vier Frauen angenommen. Und er hat sie reich gesegnet und er hat sie so sehr gesegnet, dass sie auf ewig im Stammbaum Jesu stehen dürfen. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu Römer 15, was steht dort? Warum sollen die Heiden Gott loben? Warum loben sie Gott? Um der Barmherzigkeit willen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und obwohl Jesus nur ein Diener für Israel war zunächst, zeigt der Stammbaum Jesu bereits, dass Gott alle im Blick hat um seiner Barmherzigkeit willen. Und während bei der Geburt die religiösen Führer von Israel nicht kommen, um Jesus anzubeten, schickt Gott einen Stern nach Babylonien und Heiden, heidnische Weise und Gelehrte kommen von weit her über Wochen hinweg, um diesen Jesus in Bethlehem anzubeten. Gott wird gelobt auf der ganzen Erde um seiner Barmherzigkeit willen. Er hat alle Menschen im Blickfeld. Und dass du heute hier morgen im Gottesdienst Gott loben kannst und dich daran freust, dass du ein Kind Gottes bist, verdient hast du das nicht. Aber es ist um seiner Barmherzigkeit willen. Ich möchte es noch an einem Beispiel veranschaulichen, das ich erst heute Morgen gefunden habe, wie Gott uns durch Weihnachten annimmt, beziehungsweise wie er uns nicht annimmt. Und zwar ein Beispiel von einer Susanna Tamaro aus Italien. Sie hat Folgendes berichtet. Sie erzählt, wie sie in den ersten 5 Schuljahren in Italien in einem Internat verbrachte. Und in der Eingangsschule, in der Eingangshalle der Schule, da hatten sie, die Nonnen hatten ein riesengroßes, überdimensionales Gelände aufgebaut mit der Krippe von Jesus drin. Und da war Jesus im Stall mit Josef und Maria, einem Ochsen und einem Esel. Und diese Krippe, die stand dort nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über. Und um die Krippe herum war eine tolle Berglandschaft. Und eine große Herde Schafe gab es dann noch auf diesem Gelände und diese Schafherde bewegte sich auf die Krippe zu. Allerdings gab es immer nur so viele Schafe, so viele Schülerinnen, wie gerade an diesem Internat waren. Also jedes Schaf stand für eine Schülerin. Und jedes Mädchen wusste, welches Schaf sie war. Wenn sich ein Mädchen an einem Tag ordentlich aufführte, dann wurde das Schaf näher zur Krippe gerückt. Wenn sich das Mädchen schlecht aufführte, dann kam es ein Stück von der Krippe weg. Jeden Morgen, wenn die Schülerinnen ins Schulgebäude kamen, kamen sie zuerst dort vorbei und mussten ansehen, welchen Platz sie einnahmen. Und gegenüber dem Stall lag eine tiefe Schlucht. Und dort standen schon einige, und das waren die Allerschlimmsten. Die hingen schon fast über dem Abgrund. Susannas Leben, so erzählt sie, war im Internat ständig davon bestimmt, welche Schritte ihr Schäflein macht, wo sie gerade stand. Man muss gut sein, man darf nicht lügen, eitel darf man auch nicht sein, das wusste sie. Aber trotzdem war sie immer ganz nah am Abgrund, nahe davor, irgendwo hinunterzufallen. Und immer wenn sie unter Tränen nach dem Grund fragte, dann hieß es, weil gestern deine Schleife zu groß war, weil du im Unterricht Kaugummi gekaut hast, weil du die anderen vom Lernen abgehalten hast, weil du vor dem Essen nicht die Hände gewaschen hast. Und einmal war sie schon ganz nah am Abgrund und ganz verzweifelt stand sie jetzt vor der Krippe und hat geweint. Und sie sagte und seufzte innerlich, aber ich liebe Jesus doch. Und eine Schwester, die gerade hinter ihr stand, hatte das gehört und sagte, aha, außer dass du unordentlich bist, lügst du auch noch. Wenn du Jesus wirklich lieben würdest, dann würdest du deine Hefte in Ordnung halten. Dann machte diese Schwester Peng, mit einem kleinen Schubs stürzte ihr Schaf in den Abgrund. Also das, was sie dort im Internat demonstrierten, das hat wirklich nichts mit Weihnachten zu tun. Weihnachten bedeutet nie und nimmer, dass ich mit meiner eigenen Leistung und mit meinen Geschenken zu Jesus komme, damit ich dann auch was von ihm kriege. In 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und uns seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Das ist die Ausgangsbasis. Die Geburt Jesu offenbart, dass Jesus uns liebt. Offenbart, dass ich nicht erst besser werden muss, um zu ihm zu kommen, sondern dass ich so kommen darf, wie ich bin. Direkt hinein. Aber gleich danach gibt der Apostel Johannes jetzt eine Anwendung weiter. Zuerst sagt er, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt. Und in Vers 11 sagt er, Geliebte, ihr seid Geliebte von Gott. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander so zu lieben. Und damit sagt Johannes das Gleiche wie der Apostel Paulus. In Römer 15, 9 sagt er das, aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen. Der Zusammenhang von Römer 14 und 15 lautet, dass wir in der Gemeinde so annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat. Und Weihnachten heißt, Gott wurde Mensch und er nimmt jeden an, der mit einem suchenden und gebeugten Herzen zu ihm kommt. Das ist die Bedingung. Der zu seinem Sohn kommt und Jesus kommt und nimmt dich an, egal wie viel Unzucht, wie viel Unreinheit, wie viel Ehebruch, wie viel Unmoral, wie viel Neid, Zorn und alles in deinem Leben war. Denn wenn du zu Jesus kommst, dann streicht er deine Vergangenheit durch. Wenn wir aufrichtig zu Jesus kommen, dann sieht er uns ohne unsere Vergangenheit, weil er sie vergibt. Und das muss für unsere Gemeinschaft als Gemeinde der gleiche Maßstab sein. Egal wer hier hereinkommt, egal wer neben mir sitzt, egal wie viel Sünde und wie viel Dreck am Stecken mein Nachbar hat, er ist angenommen durch die Liebe Christi. So sind alle Appelle, die wir hören und Aufrufe zur gegenseitigen Annahme, wenn wir sie hören in dem Fernsehen oder so, die sind richtig. Aber Gott gibt uns als Christen zwei Richtlinien dafür. Die eine Richtlinie ist um der Wahrheit, Wahrhaftigkeit willen. Die Annahme ist gebunden ans Wort Gottes. Und die zweite Richtlinie ist um der Barmherzigkeit willen. Die Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Und so sollen und dürfen wir uns annehmen, wie Christus auch uns angenommen hat. Wenn wir das tun, dann bin ich überzeugt, dann wird es das ganze Jahr über Weihnachten bleiben. Amen.